The Peckham Talks mit ihm, Christopher M. Peckham.
Heute zu Gast, zwischen Fernseherfolgen und den Bühnen Deutschlands, Schauspieler Matthias Schlung. Ich begrüße den Schauspieler Matthias Schlung. Lieber Matthias, hallo.
Hallo, guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Das heißt, du bist jetzt, also du bist zu Hause, hast du gerade gesagt.
Genau.
In deinem Elternhaus, ist das auch dein ehemaliges Kinderzimmer?
Ich sitze hier in meinem Kinderzimmer tatsächlich.
Ach Gott, ja. Das ist ja schön. Und sieht das noch so aus wie früher?
Naja, es hat sich natürlich über die Jahre verändert. Es hat immer noch große Ähnlichkeit zu dem Zustand, als ich es mit, 19, 20 verlassen habe. Also das schon, das Bett ist noch dasselbe und viele Dekoartikel, viele Poster und so sind noch aus dieser Zeit.
Als was wird es jetzt genutzt?
Als mein Zimmer tatsächlich. Es ist total freigehalten für mich. Und wenn ich hier zu Besuch bin, also ich habe hier oben ich bin im Dachgeschoss und ich habe hier oben so einen Bereich für mich. Also eigentlich sind es zwei Zimmer und noch ein Badezimmer. Das ist sehr, sehr angenehm. Da fühle ich mich echt immer sehr wohl.
Also das ist wie so ein bisschen eine kleine Wohnung im Haus, ja?
Ja, letztendlich
Traum.
Ja.
Als Teenager ist das ja ein Traum, oder sowas?
Ja, das war es tatsächlich.
Das ist ja toll. Ja. Ist das, wenn ich fragen darf, ist das Göttingen?
Richtig, das ist Göttingen.
Ja,
Ich bin in Göttingen.
Du bist in Göttingen, gut.
Ja.
Aber eigentlich lebst du in Berlin?
Ja? Genau, richtig, ja.
Aber du kommst ursprünglich aus Göttingen.
Genau, ich komme hier aus Göttingen. Ich bin hier aufgewachsen und habe fast 20 Jahre hier gelebt und komme auch immer noch wirklich gerne hier zurück. Also es ist nicht so, dass ich irgendwie mit Ekel und Abscheu diese Stadt verlassen habe. Nee, überhaupt nicht. Ich habe mich hier echt wohl gefühlt. Ich war dann auch nach der Ausbildung, war ich nochmal 3 Jahre hier am Theater und habe dann meine Berufsanfänge hier erlebt. Und auch das war eine schöne Zeit.
Ist Göttingen eigentlich, wie groß ist denn Göttingen?
Ich glaube, es hat so 130.000, 140.000 Einwohner, ist halt eine Studentenstadt, eine alte Studentenstadt und dadurch ist es recht jung geprägt. Es gibt viele schöne Kneipen, Restaurants und so. Eine ganz schöne Szene. Also ja, echt nett.
Aber das, was du meintest, ist so nicht so diese Flucht aus der Stadt, dass man so sagt, ich kann mich hier nicht verwirklichen, es gibt hier keine künstlerischen Aktivitäten, ich muss in die Großstadt und so, das war nicht so.
Nee, das war bei mir überhaupt nicht so und ich bin auch in Berlin bin ich eher durch Zufall gelandet, das war wirklich niemals mein Ziel, aber da bin ich jetzt schon seit fast 25 Jahren und werde wahrscheinlich auch da nicht mehr wegkommen, aber es war nie mein Ziel, dorthin zu gehen. Nee.
Ist das für dich so ein zweites Zuhause jetzt, Berlin? Also so, wo du sagst, da will ich auch alt werden?
Naja, nee, ich will nicht da alt werden. Aber ich werde da wahrscheinlich alt werden. Ich würde lieber in Hamburg oder Wien oder auf Sylt alt werden. Aber ich werde in Berlin alt werden. Das habe ich mittlerweile, glaube ich, akzeptiert. Ich habe da auch eine sehr schöne Wohnung und die ist auch noch eine Mietwohnung und die ist auch wirklich noch extrem preiswert. Und die aufzugeben wäre eine Sünde, glaube ich. Also mal sehen. Vielleicht schaffe ich noch mal den Absprung. Aber ich brauche da einen großen Impuls. Also irgendwie traue ich mir nicht zu, einfach so zu sagen, ich will woanders leben und dann umziehen. Das habe ich irgendwie nie geschafft. Es war immer ein beruflicher Impuls, der mich in verschiedene Städte getrieben hat. Und ja, vielleicht passiert das noch, aber auf der anderen Seite, das klingt jetzt auch sehr nach einer großen Aversion gegen Berlin. Die habe ich auf der einen Seite, auf der anderen Seite habe ich vor 2 Jahren war ich 1 Jahr weg aus Berlin und habe da plötzlich gemerkt, irgendwie vermisse ich es. Und seitdem versuche ich auch die schönen Seiten von Berlin ein bisschen mehr zu wertschätzen. Und mich darauf zu konzentrieren.
Oder nach Göttingen zurück. Also manche gehen ja auch im Alter, ich meine, du bist jetzt noch nicht so alt, aber manche gehen ja im Alter zurück. Naja, ach, das ist, wir sind immer in dem Alter, wo das ja so schwierig ist. Die jungen Leute denken, wir sind alt, die alten Leute denken, wir sind noch jung. Und wir selber denken so, oh nein, langsam geht es auf die anderen Zahlen zu und so. Aber auf der anderen Seite im Schnitt, also sagen wir mal, du wirst 95, dann bist du noch relativ jung.
Dann bin ich noch... Ich musste kurz rechnen. Ja, dann bin ich noch relativ jung.
Nein, aber das ist auch, es gibt auch diese Memes im Internet, dass man sagt, ja, stell dir vor, du bist 95 und du wachst auf und bist wieder paar 50.
Ja, ja, klar, stimmt. Und
dann denkst du so, ich bin wieder jung.
Wenn man das jung von der Warte aus sieht, auf jeden Fall. Ja,
also das, ja, schon. Das stimmt. Aber manche gehen im Alter zurück in ihre Stadt, das meinte ich, ja.
Ja, das... Ich will es nicht ausschließen, aber ich glaube, dass, also wenn sie hier beruflich was persönlich was verändert, also meine Mutter ist nun auch schon sehr alt, die ist jetzt 92 Jahre alt und das ist jetzt, da wird es in absehbarer Zukunft Veränderungen geben. Und ob ich dann nochmal zurückgehe nach Göttingen, das glaube ich allerdings nicht. Nee.
Also gute Gene, wenn deine Mutter schon dieses Alter erreicht hat, das heißt, wir können da auch bei dir mit einigem rechnen.
Darauf vertraue ich jetzt mal, ja, genau.
Ja gut, das sind die letzten Jahre, das sind ja die Jahre hinten raus, die man bekommt. Das muss man sich ja gut überlegen, ja. Wie man das dann findet. Das weiß ich nicht, wir sind ja noch nicht 90, vielleicht ist auch toll, ich habe keine Ahnung. Ja.
Ja, ich weiß es auch noch nicht so genau. Also man merkt ja, wenn wir jetzt schon über das Alter sprechen, man merkt natürlich auch mit fortschreitenden Jahren, merkt man schon, dass sich was verändert im Körper. Das ist halt einfach so. Es tun mehr Dinge weh. Man hat dann doch öfter Probleme im Rücken und man steht vorm Spiegel und denkt, die Falte war doch gestern noch nicht da. Was ist denn da los? Also man merkt so ganz langsam den Verfall. Es kann natürlich sein, dass das so eine Übergangsphase ist, dass man sich einfach daran gewöhnt und irgendwann so mit 60, 70 man wieder denkt, ach, ist doch eh alles super, ist doch alles schön.
Ja, dass man dann gelassener wird.
Genau.
Ja, gelassener, genau. Das kann sein, genau. Ja. So, jetzt muss man sagen, du bist also wirklich Schauspieler durch und durch. Also das finde ich, wenn man so ein bisschen recherchiert und so ein paar Sachen von dir anschaut, du bist wirklich mit Herzblut Schauspieler, also vor allem auch Theaterschauspieler, muss man sagen. Jetzt ist das natürlich immer so ein Ding, du wirst natürlich wahrscheinlich dauernd darauf angesprochen, aber du willst eigentlich gar nicht mehr darauf angesprochen werden. Gell? Ich spreche es gar nicht an, aber willst du noch darauf angesprochen werden? Aber ist das, beziehungsweise, ist das Fluch und Segen auch, weil natürlich vielleicht auch der eine oder andere sagt, ach ja, Moment mal, vielleicht besetzen wir den Herrn Schlung, weil ich kenne, das Gesicht kommt mir so bekannt vor?
Ja, es ist auf jeden Fall Fluch und Segen, aber zum Anfang deiner Frage zu gehen, naja, ob ich darauf angesprochen werden will, ja, warum nicht? Also, ich habe wirklich nichts dagegen. Das war ja diese Comedy-Zeit, die ich da im Fernsehen hatte. Das war schon aufregend. Auch das war nichts, was ich geplant hatte, was ein Ziel war. Ich bin da irgendwie reingerutscht. Das zu machen hat großen Spaß gemacht. Ich habe nur mit der Zeit gemerkt, relativ schnell gemerkt, dass ich die Leute, dadurch, dass ich eben so ein Comedy-Label hatte, dass sich die Leute was anderes von mir erwartet haben. Und ich habe auch gemerkt, dass ich ein Comedian in dem Sinne nicht bin. Also damals die Leute, die ich kennengelernt habe, von was weiß ich, Mario Barth über Ingo Oschmann oder mein Gott, wie sie alle heißen, da habe ich gemerkt, die schöpfen aus jeder Situation etwas Lustiges und können das verarbeiten und können das lustig präsentieren. Das kann ich nicht. Ich rätsel viel zu sehr über die Welt und über das, was ich so erlebe, als dass ich das sofort distanziert betrachten könnte und in eine Comedy-Nummer verarbeiten könnte. Kann ich nicht. Ich, wie du schon sagst, ich war Schauspieler, ich komme vom Theater und diese Comedy-Sache war für mich nur eine andere Seite des Schauspiels. Auch da hatte ich Texte, da hatte ich Situationen, die ich mit anderen versucht habe zu erarbeiten und darzustellen und im besten Fall ist dann was Lustiges rausgekommen. Aber es war einfach nur eine Schauspielerarbeit, die ich da geleistet habe. Und das hat mir dann ein bisschen bisschen Probleme bereitet in den folgenden Jahren, weil ich das Gefühl hatte, ich muss immer zeigen, hey, ich bin kein Comedian, ich bin Schauspieler. Und da lege ich mein ganzes Herzblut, wie du sagst, rein, meine ganze Energie, meine Disziplin, aber ich bin kein Comedian. Und das war so ein bisschen schwierig und auch in den Besetzungen war das, glaube ich, ein bisschen schwierig. Ich habe das in Castings, ich glaube, das in Castings gesehen zu haben, dass ich natürlich viel für komische Sachen eingeladen worden bin und sich die Leute da was anderes erwartet haben von mir, was ich nicht erfüllen konnte und teilweise auch gar nicht erfüllen wollte, weil ich schon auch ein bisschen trotzig zeigen wollte, hey, ich bin Schauspieler, ich setze Texte um, wenn die gut sind, dann kann ich daraus was machen, wenn nicht, fällt es mir schwer. Das ist halt auch ein Mangel, den ich durchaus habe. Ja, und sonst, es war natürlich auch Segen, weil diese Präsenz im Fernsehen und auch das Bild, was sich dadurch festsetzt in den Leuten, mir viele Türen geöffnet hat. Auch übrigens im Theater, habe ich gemerkt. Also ich hätte viele Rollen, gerade auch im Musical-Bereich, ganz sicher nicht bekommen, wenn die Leute nicht gedacht hätten, ah, der ist doch berühmt, muss doch was können. Also besetzen wir ihn. Oder auch unter PR-Gesichtspunkt, dass sich die Produzenten gesagt haben, hey, wenn wir den besetzen, dann kann man irgendwie Cross-Promo machen und der ist bekannt und da kann man Karten verkaufen und so. Ja, also das war schon von großem Vorteil für mich.
Mhm. Ja, ich habe, ich kenne diese, so eine ähnliche Geschichte von dem Hanno Friedrich, mit dem...
Genau.
Den kennst du auch, den Hanno?
Den kenne ich auch sehr gut, ja klar.
Ah ja, super.
Auch
ja.
Weil wir in derselben Zeit auch Fernsehen gemacht haben, genau, und ich treffe den auch manchmal. Ich habe viel in Bonn gearbeitet und da lebt er und da treffe ich ihn manchmal.
Ja, genau. Und ich mache jetzt schon seit 5 Jahren Sendungen mit ihm, also wir haben so eine Film-Talkshow auch zusammen.
Okay.
Also jetzt nicht mehr, aber trotzdem, und der Hanno war auch schon oft hier und so, also ist immer irgendwie so präsent. Aber das ist natürlich auch eine ganz ähnliche Geschichte. Damals auch für Sechserpack eigentlich Schauspieler gecastet, keine Comedians, dann irgendwann kommt, natürlich erfolgreich mit der Serie, dann kommt er aber raus aus der Serie und dann haben alle Probleme, ihn auch in ernste Rollen irgendwie zu stecken, weil sie sagen, Moment, du bist doch dieser Typ aus so einer Sketch-Serie. Das ist dann.
Ja, genau.
Und eigentlich ist er ja auch Theaterschauspieler und dann ist das, und das hat aber auch sehr lange bei ihm gedauert, das irgendwie hinzukriegen. Ja, so.
Ja.
Also das stelle ich mir dann schon schwierig vor. Auf der anderen Seite fängt das ja irgendwann auch an, das heißt, irgendwann wirst du ja, ich meine, das war nicht die Serie, es war, glaube ich, noch eine andere Comedy-Serie, wie hieß es, das erste, was du mit Martina Hill auch dieses...
Das war Happy Friday.
Happy Friday hieß es, genau.
Richtig.
Mal, ich habe es noch gelesen vorhin, jetzt ist es mir wieder entfallen. Happy Friday, es gab es auch nicht so lange, muss man sagen. Gell?
Das gab es nicht lange, das gab es so ein halbes Jahr ungefähr nur.
Aber es gibt ja trotzdem diesen Ursprungs... oder diesen Anfang davon, wo im Grunde die Agentur oder wer auch immer auf dich zukommt und sagt, hättest du Lust, das zu machen? Und das ist ja wahrscheinlich schon eher was Positives, oder? Oder hast du das wirklich stark überlegt, hast abgewogen, soll ich das machen, soll ich es nicht machen?
Also die Situation war die, dass ich war damals am Grips-Theater in Berlin engagiert. Und mein Agent rief mich an und sagte, da wird so eine neue Comedy-Serie, wird da irgendwie, Comedy-Show wird da produziert. Mhm. Und da geh da mal zum Casting hin. Habe ich gesagt, Frank, so hieß mein Agent, du, ich habe keine Zeit, Comedy, das ist auch nichts für mich, ich glaube, das kann ich nicht. Ich bin hier in Endproben im Grips-Theater, das Casting war in Köln, ich hab keine Lust und keine Zeit. Nee, lass das mal. Dann rief er mich ein paar Stunden später an. Okay, pass auf, Folgendes. Du machst jetzt, und das war damals noch relativ ungewöhnlich, du machst jetzt ein Video. Hast du eine Videokamera? Ich sage, ja, Videokamera habe ich. Ja, mach eine Video, stell dich vor die Videokamera und mach irgendwas Lustiges. Ja, Gott, okay, dann mache ich das halt. Ich habe das damals wirklich leider, muss ich gestehen, eher gemacht, um meinen Agenten zu befriedigen. Dieses Format hat mich jetzt per se erstmal nicht interessiert, eine Fernsehkarriere hat mich per se erstmal nicht interessiert, ich war mit meinem Kopf woanders und dann habe ich mich halt vor die Kamera gestellt und habe ja lieblos möchte ich nicht sagen, aber mit eher geringem Aufwand habe ich da lustige Sachen gemacht. Also ich habe mir irgendeine alberne Perücke, die ich noch in irgendeiner Kiste hatte, aufgesetzt und habe ein Lied von Paul Kuhn gesungen. Ich habe einen kurzen Text von Woody Allen in die Kamera gesprochen und da habe ich mich noch ans andere Ende meiner Wohnung gestellt, damit die irgendwie ein Ganzkörperbild von mir haben. Ich hatte einen sehr, sehr langen Flur damals, war so eine Berliner Wohnung mit sehr langer Flur. Ich habe mich ans andere Ende gestellt und habe das dann halt fertig gemacht und habe das meinem Agenten geschickt. Ich weiß gar nicht, ich muss überlegen, ich glaube, hochladen konnte man das noch nicht.
Na, wahrscheinlich nicht, ne.
Das war 2000.
Per Post.
Ich glaube, ich habe das per Post geschickt, tatsächlich.
Per Postkutsche.
Ja, damals. Sowas. Ja, genau. Und das hat denen irgendwie gefallen. Wahrscheinlich auch, das war natürlich mein Vorteil. Was mir später schwer gefallen ist und mir auch immer noch schwer fällt, wenn es gibt ja sehr viele E-Castings mittlerweile. Und wenn ich so ein E-Casting machen muss, dann mache ich mir natürlich Gedanken und überlege, wie kann ich das machen und nehme das auf und gucke mir das an und mache es neu und bin nie zufrieden und arbeite da stundenlang darauf, bis zum letzten Drücker, wenn ich es dann abschicken muss, um eine möglichst große Perfektion zu erreichen. Und diesen Perfektionswillen hatte ich da, Gott sei Dank, muss ich sagen, nicht. Ich habe einfach schnell was gemacht und das hatte natürlich auch so eine Lockerheit und so eine Unbefangenheit und sowas Natürliches. Ja. Und das hat wahrscheinlich gefallen. Und genau, und dann haben die mich eingeladen zu einer nächsten Runde und haben mir den Flug bezahlt und die Übernachtung. Und da dachte ich schon, ja Gott, jetzt habe ich Zeit. Warum nicht? Dann fliege ich halt nach Köln und bin da eine Nacht im Hotel. Dann mache ich das mal. Und ja, und dann hat das auch Spaß gemacht, damals mit Martina und mit Martin Klempner und Eray Egilmez, der mittlerweile auch recht ernste Sachen dreht. Frank Streffing, der macht sehr viel. Das war irgendwie eine schöne Truppe. Und dann dachte ich so, als ich die Zusage dafür bekommen habe, ja, warum nicht? Ist ja toll, ist ja irgendwie aufregend, klar. Ist ja, und man hatte mir halt gesagt, das wird eine Show ähnlich wie RTL Samstagnacht mit einer Liveband im Studio. Also es wird eine Aufzeichnung geben vor Live-Publikum und es werden die Woche über Sketche gedreht, on location. Also das war so eine gute Mischung aus Theater in einer Art und Weise, weil diese Live-Show war ein bisschen wie Theater und eben dieser Fernseharbeit mit den Sketchen, die wir an irgendwelchen Locations gedreht haben. Also das war toll, das hat sehr viel Spaß gemacht, ja. Aber um zum Anfang zurückzukommen, geplant habe ich das nicht, nee.
Ist vielleicht manchmal auch die richtige Energie. Du sagst ja so, die Lockerheit kommt dann rüber.
Genau.
Manchmal ist aber auch so dieses, man hat selber dieses mangelnde. Also wenn man, weißt du, wenn man jemanden hinterher rennt, rennt der immer schneller. Aber wenn man irgendwie sagt,
genau,
so, boah,
richtig.
Egal.
Ganz genau, ganz genau. Das ist ein sehr kluger Satz. Das stimmt. Mhm. Das stimmt.
Ja. Aber war dann das Endergebnis bei dieser Show so, wie sie es dir verkauft haben, wie du es dir vorgestellt hast oder nicht?
Es war nicht ganz so, wie ich mir das vorgestellt habe, weil natürlich, es hieß immer, das wird sowas wie RTL Samstagnacht.
Ja.
Und die große, oder Saturday Night Live, was das Vorbild von RTL Samstagnacht war natürlich. Und das große Problem dieser Produktion war, dass es um 20.15 Uhr lief. Und diesen Fun-Freitag, der damals von Sat.1 etabliert werden sollte, einläutete. Und es sollte eine Familienshow sein. Es sollte also für alle irgendwie kompatibel sein. Und der Vorteil von RTL Samstagnacht bzw. Saturday Night Live war eine große Absurdität. Etwas Chaotisches, etwas Überbordendes. Teilweise auch etwas durchaus Respektloses. Man hat da auch mit Grenzen gespielt und das war ein bisschen schwierig. Es sollte immer recht brav sein. Und daran scheiterte, glaube ich, auch dieses Projekt dann letztendlich, weil es nicht Fisch, nicht Fleisch war. Es war, es war so in between. Und aber doch, es in der Arbeit In der Arbeit war es, das möchte ich jetzt gar nicht sagen, in der Arbeit war es doch schon so, wie ich mir das eigentlich vorgestellt habe.
Ich kann mich an diese Show nicht mehr erinnern, deswegen, ich meine,
niemand kann sich an diese Show erinnern. Niemand.
Es tut mir so leid. Ich glaube, ich habe gelesen, sie waren irgendwie 13 Episoden auch nur. Also, aber jetzt verstehe ich das. Das heißt, es war im Grunde ja wie eine Art Konkurrenzprodukt, Konkurrenzshow zu Samstagnacht. Verstehe. Ja, ist eigentlich schade, weil ich finde das ja schon im Ursprung oder auch dieses Vorbild Saturday Night Live, das ist ja schon toll. Ja, das ist schon.
Das ist richtig toll und es hätte viel Potenzial gehabt. Also Martina sieht man ja, dass da damals schon viel gewesen ist und auch das ganze Setting, auch diese Idee mit Studiogästen, die dann in Sketche eingebaut werden, Musikacts, diese wirklich große tolle Showband, das hatte viel Potenzial und da steckte auch sehr viel Geld drin, aber
ich finde sowas ja auch immer ganz ganz toll. Samstagnacht hat das ganz gut gemacht.
Ja.
Es hätte noch besser gehen können, glaube ich, immer. Also man hätte noch mehr dieses Vorbild noch mehr zitieren können, glaube ich, weil im Original, es gibt jetzt übrigens auch einen tollen Kinofilm, da kommt irgendwann auch diese Ursprung, ich weiß nicht, ob du davon gehört hast.
Ich habe davon gehört, ja, ich habe auf Instagram habe ich irgendwelche
Videos. Ursprungsgeschichte, wie das die erste richtige Sendung dann von Saturday Night Live in den 70ern oder so mit den ganzen Dan Aykroyd, Chevy Chase und so alle, die dann da, also nicht die selber mitspielen, sondern die gespielt werden, aber so die Ursprung. Faszinierend, gucke ich mir auf jeden Fall an. Und ich finde auch, dass sowas, also natürlich, wir kommen vielleicht aus einer anderen Zeit, dann hätte man sich immer sowas im Fernsehen vielleicht noch mehr gewünscht oder auch dann später noch, dass es nochmal sowas geben würde. Jetzt habe ich das Gefühl, und ich habe gerade gestern so einen Jahresrückblick mit Matthias Richling gemacht, aufgenommen. Und da hat er gesagt, ja, seine Sendung wird jetzt ja auch, gibt es nicht mehr, sondern das verlagert sich jetzt ins Internet, ja. Also gibt es jetzt auf YouTube vom SWR oder so, der das macht. Dann denke ich so, ja, das ist genau, also eigentlich ist es eine ganz interessante Zeit momentan, weil vieles geht ins Internet rein, medial. Vielleicht entstehen da ja irgendwelche Konzepte oder schon, das kann man noch gar nicht so richtig denken, was da eigentlich passieren wird, ja.
Absolut.
Aber im Fernsehen wird sowas wahrscheinlich erstmal nicht mehr entstehen.
Kann das glaube ich auch nicht. Das glaube ich auch nicht. Nee.
Das ist irgendwie vorbei. Nee. Also das trotzdem, wie gesagt, ich finde, diese Zeit, in der du das gemacht hast, das war so eine bestimmte Zeit, wo man diese Formate ja irgendwie auch ausprobiert hat. Das war ein totaler Boom, glaube ich auch. Gell?
Ja. Also
von diesen ganzen Comedy-Sachen, die ja auch heute noch, also laufen und laufen und laufen und laufen. Ja,
ich höre immer nachts von irgendwelchen Menschen, die aus Clubs wiederkommen. Ja, habe ich den Fernseher angemacht und da warst du wieder. Ich sage immer noch, um Gottes Willen. Es läuft dann so zwischen 2 und 5 Uhr nachts.
Ja, genau. Das ist auch, das hat mir der Hanno auch gesagt. Da hat er gesagt, ja, komm, das sind dann irgendwie die ganzen Jugendlichen, die da
gucken
sich das an.
Ja, genau.
Und dann hat er gesagt, letztens stand ein, ich weiß nicht mehr, was es war, ein Klempner oder so, stand vor mir in meinem Haus und der war so ein großgewachsener, älterer Mann und sagte, ich bin mit Ihnen groß geworden. Und dann hat der Hanno gedacht, scheiße.
Ja, das ist der Klassiker. Das passiert mir mittlerweile auch, genau. Ja.
Oh Gott.
Und man denkt sich, aber wieso, ich bin doch gar nicht so viel älter als du, das kann doch gar nicht sein.
Ja, genau, das ist es ja. Aber jetzt muss man natürlich sagen, also du hast ja natürlich trotzdem sehr, sehr viele, sehr viel Theater hast du gemacht, sehr viele Bühnenstücke, sehr viele Musicals auch, gell?
Ja.
Also ich habe jetzt in der Vita, ein Stück ist mir aufgefallen, und zwar How to Succeed in Business Without Even Trying. Ich habe nämlich tatsächlich, das ist auch ein Film, muss man sagen.
Richtig.
Es gab auch mal einen Film in den 60ern, spät 60ern oder so, glaube ich. Und den hatte ich so ein Format mit Monty Arnold, mit dem Komiker Monty Arnold.
Ja.
Und wir haben über Filme, er hat immer Filme mitgebracht, von denen ich noch nie in meinem Leben was gehört habe. Und das war diese Verfilmung. Das war noch gar nicht so lange her, war vor ein paar Monaten, hat er mitgebracht. Und dann habe ich das erste Mal von diesem Film, von diesem Stück, es ist ja eigentlich ein Stück, gehört, habe mir das angeguckt und dann habe ich gesehen, du hast ja auch die Hauptrolle gespielt, gell, in dieser Umsetzung.
Richtig. Ja, genau.
Schon ein paar Tage her, aber du bist ja eigentlich perfekt für die Rolle, wenn ich das mal so sage.
Weil ich Karriere gemacht habe, ohne mich anzustrengen.
Nein, ja, das stimmt. Ja. Ja, das meinte ich, genau. Ja, ja, absolut, weil dir alles in den Schoß gefallen ist. Nee, weil du hast ja sowas Jugendliches auch. Du bist ja so, ja, irgendwie so, du bist ja so ein eher, also das meine ich als Kompliment, du bist ja so ein jugendlicher Typ. So jemand, der nicht so alt wird. Ja. Du bist ja jetzt nicht da so, weißt du, hätte ja auch sein können, du hast jetzt einen grauen Bart und ich kenne dich nur aus dieser Comedy-Serie und jetzt hast du so einen grauen Bart und bist ganz alt und Aber ja, du siehst ja eigentlich noch so aus wie immer.
Ja, das freut mich. Es benötigt auch sehr viel Creme und Wasser und was man so macht halt, um das zu
erhalten. Creme und Wasser, okay, alles klar.
Ja, ja, Creme und Wasser. Das war schon eine Rolle, die mir wirklich wahnsinnig viel Spaß gemacht hat. Das war insgesamt eine ganz, ganz tolle Produktion. Das war total meins, weil ich auch musikalisch doch sehr in den 60ern verhaftet bin. Und das Team war toll. Kurz vorher wurde es gespielt am Broadway und Daniel Radcliffe hatte diese Rolle gespielt. Und als ich die Anfrage bekommen habe, dachte ich, ja, Moment mal, aber ich muss auch sagen, dass ich damals, muss 2015 gewesen sein oder so, dachte ich, Daniel Radcliffe, der war Harry Potter, der macht jetzt ein Musical, okay. Na ja. Dann habe ich mir Ausschnitte angeguckt und war von der ersten Minute an war ich begeistert. Ich denke, wow, was macht denn der da? Das ist aber toll. Und habe dann sofort zugesagt. Und ja, das hat sich dann als großer Glücksfall erwiesen, diese Produktion. Premiere war in der Staatsoper in Hannover und das ist dann an die Volksoper nach Wien auch gegangen. Und ich glaube auch, dass das meine Rolle war, ja.
Also man muss sagen, wenn man das nicht kennt, das lege ich auch jedem mal ins Herzen, auch mal diesen Film sich anzuschauen. Es ist eigentlich wie ein Fensterputzer oder so, der bekommt vorher ein Buch aber geschenkt, eben, wie er eigentlich Karriere macht, ohne sich eben anzustrengen. Und dann putzt er die Fenster, stolpert rein in diese Firma und durch verschiedene Zufälle steigt er immer weiter auf. Ja. Aber er tut eigentlich nichts dafür.
Er tut eigentlich nicht wirklich was dafür, nee.
Ja, genau. Nee. Also eigentlich, und natürlich, wenn man den Film auch schaut oder dann eben möglicherweise auch das Stück, was ich jetzt nicht gesehen habe, man fühlt sich halt in so eine komplett andere Zeit versetzt.
Ja.
Und das ist ja das Tolle dabei. Also das ist auch so ein bisschen, wie wir vielleicht auch groß geworden sind. Da gab es noch mehr so, allein die Optik ist
richtig. Super. Richtig, richtig. Dieses 60er-Jahre-Ding. Das war damals auch 2010er Jahre, da lief auch Mad Men, was die Serie, die auch so in den 60er Jahren in der Werbeagentur angesiedelt war und diese ganze Optik war da sehr, sehr angesagt und für mich ist das zeitlos, ich mag das immer noch sehr.
Du hast in einem Interview gesagt, dass du ein großer Frank Sinatra-Fan bist. Stimmt das?
Ja. Das stimmt wohl. Er schaut auch von links oben gerade auf mich herunter, weil da noch ein paar Poster und Plakate hängen. Das bin ich. Das bin ich seit ich 12 bin ungefähr.
Ein ungewöhnliches Alter für Frank Sinatra, also um Frank Sinatra zu hören, oder?
Ja, das war sehr ungewöhnlich. Das ist entstanden dadurch, dass die beste Freundin meiner Mutter, ich versuche es kurz zu machen, die beste Freundin meiner Mutter war verheiratet mit einem Flugkapitän. Das war Onkel Klaus und Tante Dorothea Adelheid. Und wir waren oft bei denen zu Besuch. Und die beiden waren für mich so der Inbegriff der kosmopolitischen Menschen. Also die sind für die damalige Zeit auf jeden Fall sehr weit rumgekommen. Und wir sind auch selber oft mit Onkel Klaus mitgeflogen. Der war Privatflugkapitän, hat so Wirtschaftsgrößen und Politiker geflogen und so. Das war also alles sehr spannend. Und meine Tante, wenn wir bei ihr waren, dann sang sie immer irgendwelche Lieder. Und irgendwann habe ich herausgefunden, dass viele dieser Lieder von einem Menschen stammen, der Frank Sinatra heißt. Das habe ich dann im Radio mitbekommen. Und dann habe ich mit 12 meine erste Platte bekommen. Und plötzlich, da kam viel zusammen. Also die aufkeimende Sexualität, die aufkeimende Männlichkeit in mir. Und da war plötzlich ein Mensch, von dem ich mich irgendwie verstanden fühlte. Also der sang so von Liebe, also von überbordender Liebe oder auch von großem Liebesschmerz. Und beides hatte ich zu diesem Zeitpunkt dann schon in abwechselnden Variationen. Und dann habe ich Englisch gelernt zu dieser Zeit und ich verstand plötzlich seine Texte und ich konnte mitsingen. Und dann gibt es wahrscheinlich auch noch eine tiefenpsychologische Begründung, die ich jetzt aber nicht überbewerten möchte. Aber es passt schon ein bisschen zusammen. Mein Vater ist gestorben, als ich 12 war. Und mir fehlte wahrscheinlich, das ist naheliegend, irgendeine Art von Vaterfigur. Und die habe ich dann wahrscheinlich auch, ich sage immer wahrscheinlich, auch in Sinatra gefunden. Und das spielte alles zusammen und dann wurde das auch so eine Art Hobby und so eine Sammelleidenschaft. Also ich habe keine Briefmarken gesammelt oder Plastikelefanten, sondern dann halt alles, was ich von Sinatra bekommen konnte. Und man muss sich das so vorstellen, jetzt erzählt Opa aus dem Krieg, aber damals in den Anfang der 80er, da konnte man nicht einfach in irgendein Geschäft gehen und hatte sofort alle Platten zur Verfügung oder gar aus dem Internet sofort alles hören, sondern das war, da eine besondere Platte zu finden, die zu bekommen, das war eine große Sache. Und das waren wirkliche Schätze. Und es gab viele Platten von Sinatra, und bis ich die alle zusammen hatte und die gesammelt hatte in unterschiedlichen Städten und so, das hat gedauert. Und und so hat sich das über die Jahre gehalten. Und ich habe dann viel über ihn gelesen auch, und diese anfängliche Begeisterung, die wechselte dann so ein bisschen zu so einer kritischen Faszination, weil ich gemerkt habe, naja, Sinatra war schon ein sehr einflussreicher, aber auch ein sehr schwieriger Mensch, offensichtlich. Er war schwerst depressiv, er war jähzornig, er war nicht immer gerecht zu seinen Freunden. Und auch künstlerisch, muss ich dann sagen, habe ich mit der Zeit gemerkt, naja, er kann bestimmte Dinge und bestimmte Dinge kann er eigentlich nicht. Also eine besonders gute Stimme hatte er auch dann in den späteren Jahren gar nicht mehr. Und trotzdem war da dieser Hype, der mich fasziniert hat, und auch diese Macht, die mich fasziniert hat. Also man muss sich das vorstellen, in den 60er Jahren gab es im amerikanischen Showbusiness eigentlich nichts, was ohne den Einfluss von Sinatra passiert ist. Der hatte überall seine Finger drin. Und das fand ich irgendwie toll und aufregend. Und es gab wirklich Jahrzehnte, wo kein Tag vergangen ist, an dem ich nicht seine Stimme gehört habe. Und das hat sich mittlerweile so ein bisschen gelegt, aber ja, er spielt immer noch eine große Rolle in meinem Leben.
Doch schon. Ja, ist interessant. Also das, was du gesagt hast mit diesem, dass man auch dann noch in den 80ern die Platten und so weiter sich zusammensuchen musste. Ich habe natürlich das Gefühl in der Retrospektive, wenn ich Ende der 80er oder Anfang der 90er habe ich mir Filme aus den 50ern angeguckt oder die in den 50ern spielen sollten. Und dann haben die, was weiß ich, einen besonderen Stein gehabt oder so. Und oh, ja. Dieser Stein. Und dann haben die den da irgendwo, oh toll, ich habe einen Stein. Und dann denke ich so, Wahnsinn, was eine Zeit, wie lang das schon her ist. Und jetzt merke ich aber, nee, das war in den 80ern auch noch so. Also nur, wir haben es nicht so richtig realisiert. Da haben wir auch immer noch eine Sache gehabt und gedacht, oh wow. Und heute sagen die Kinder, was? Ich drück da drauf, da ist es schon. Und so.
Ja, 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 ja. Ja, ja, das stimmt, das stimmt.
Also wir waren auch noch ein bisschen in der Steinzeit, ja, wird mir jetzt klar. Absolut. Und das andere mit Sinatra, also was ich ja mal über Sinatra, ich glaube, das war für eine Recherche für irgendeinen Film oder so. Ich mag das, also mag den auch gerne. Ja, mag gerne auch diese Musik und diese Zeit und so. Ich finde das ganz toll. Und ich arbeite ja noch nebenbei in der Gastro, und wenn ich als Barkeeper, und wenn ich dann Musik anmache von Sinatra, dann mein Kollege schläft immer ein, der findet das immer ganz furchtbar. Der sagt immer, das ist Fahrstuhlmusik, was ich ganz schlimm finde.
Das ist wirklich ungerecht.
Das ist voll ungerecht, ja, weil ich finde, es gibt so eine, es macht so eine schöne Stimmung auch, ja, so dieses, aber man muss es irgendwie spüren oder mögen oder keine Ahnung. Man muss, wenn man nicht dafür gemacht ist. Ja. Egal, auf jeden Fall. Und Sinatra, glaube ich, also das ist noch jetzt so gefährliches Halbwissen, aber der ist auch, wie der angefangen hat, der hat dann irgendwie, weil man ja auch irgendwie gemerkt hat, so unglaublich gut singen konnte er auch nicht, sondern der hat das ja irgendwie auch so hingekriegt. Also der hat dann nochmal eine Platte aufgenommen und ist dann nochmal dahin und noch und irgendwie dann, gell, so ein bisschen also ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, du bist der Experte mehr, aber so ein bisschen seine eigene Person auch irgendwann wie verkauft. Also, dass er gesagt hat, dass die Leute gesagt haben, er als Typ überzeugt einfach, oder?
Ja, das kam später. Das kam tatsächlich später. Am Anfang hat er schon, also das ist jetzt sehr nerdig, aber er hat sich da reingewanzt dadurch, dass seine Mutter ihm Noten gekauft hat. Das war letztendlich alles. Und Arrangements gekauft hat. Und er hatte viele Arrangements. Und Bands brauchten Noten. Die waren relativ teuer und er hatte relativ viele Noten. Also ist er zu den Orchestern gegangen und hat gesagt, hier, ich habe die Noten, ich gebe sie euch, wenn ich dafür mit euch singen darf. Und, und so hat er sich da langsam reingebracht und naja, er hat schon am Anfang eigentlich vor allem mit seiner Stimme gearbeitet. Das zeigt sich auch daran, dass er entdeckt wurde von Harry James, das war damals ein großer Bandleader, und der hat ihn im Radio gehört. Also das war keine große Sache, im Radio zu sein damals. Es gab alle möglichen Radioübertragungen und Sinatra hat als Kellner gearbeitet in so einer Art Raststätte. Also es war schon schöner als
toll, aus mir kann noch was werden, du siehst es.
Natürlich, genau. Und zwischen seinen Bedienschichten hat er gesungen und das wurde im Radio übertragen. Und da wurde er gehört und so ging das dann halt weiter. Also am Anfang hat er schon sehr, sehr über seine Stimme gearbeitet. Später hat er dann, glaube ich, sehr viel mehr über sein Charisma und über seine Person gearbeitet und wusste, sich zu verkaufen. Und auch der erste, das ist ein bisschen spannend, die erste Massenhysterie, die wurde ausgelöst dadurch, dass sein Manager bei den Konzerten ausgewählte junge Damen bestochen hat. Hat gesagt, hier, ich gebe dir $100 und dafür schreist du besonders laut und fällst in Ohnmacht. Irgendwann fällst du in Ohnmacht. Und so hat sich das verbreitet und plötzlich gab es diese Massenhysterie. Oh, Frank Sinatra singt und alle fallen in Ohnmacht, weil sie so begeistert sind. Das hat sich so verbreitet. Eigentlich war das eine gekaufte Geschichte. Und dadurch wurde dann natürlich sein Ruhm begründet und ausgeweitet, ja.
Das ist ja toll. Also da sieht man immer wieder, man muss doch ein bisschen was, man muss also was dafür tun oder irgendwie so mit.
Ja, natürlich, mit geschicktem Marketing, mit geschickten Aktionen, aber das kennt man ja aus heutiger Zeit nun zu Genüge, dass da einiges geht.
Ja, ja, natürlich. Aber gerade sowas mit eben sowas echt, ja, im Grunde Simples, also mit, sagen wir, Frauen schreien laut und fallen in Ohnmacht. Ja. Es passt ja auch ein bisschen in diese Zeit, weil früher sind ja gerne Frauen in Ohnmacht gefallen, in Filmen auch immer.
Ja, immer natürlich.
In Ohnmacht gefallen. Ja, immer in Ohnmacht. Und meistens dann, um sie wieder wach zu kriegen, oder als sie wach waren, um sie wieder auf die Beine zu kriegen, haben sie erstmal so ein Brandy oder so bekommen.
Ja, so. Natürlich, genau.
Trink mal, so, damit es dir wieder gut geht. Und ja, jetzt Wahnsinn. Geht's wieder. So war das halt früher
damals. Ganz genau.
Ja. Aber ich habe vor kurzem, jetzt gerade vorgestern oder so, habe ich ein Video gesehen von Michael Bublé, der erklärt hat, wie Sinatra und wie Dean Martin, wie die gesungen haben. Er hat das dann auch so ein bisschen nachgemacht. Er kann das ganz gut eben und hat das technisch auch erklärt, wie die Vokale. Ich glaube, Sinatra hat, glaube ich, die Vokale irgendwie, hat immer sehr die Vokale betont oder so, ich weiß nicht genau.
Genau, sehr lang auf den Vokalen.
Ja, ja, ja. Und das ist dann schon interessant, wenn man sich das da dahinter einfach so anschaut, weil das ist ja. Ich habe letztens ein Video von beiden gesehen, da haben sie, glaube ich, ein Weihnachtslied gesungen, deswegen habe ich es wohl gesehen. Ja. Dean Martin und Sinatra.
Ja.
Die haben dann, weißt du, Dean Martin mit der Zigarette und auch mit einem Whisky oder Brandy oder was auch immer.
Ja, ja.
Und so war das halt. Das war ja so eine ganz bestimmte Zeit. Ja,
ja. Ja,
genau, ist auch faszinierend, genau. Ja.
Ja, mich fasziniert es auch nach wie vor sehr.
Also diese Entertainer, ja, die da gehen, genau. Also auf die gehen in so eine Show rein. Ich meine, klar, als wir jung waren, gab es diese Shows auch noch. In Deutschland gab es das auch. Bloß halt Rudi Carrell hatte kein Schnapsglas in der Hand, aber trotzdem so dieses legere, so Harald Junke wäre mal vielleicht sowas.
Genau,
gell? Harald
Junke, genau. Der hatte hin und wieder einen Schnapsglas.
Der hatte das, genau. Der hatte dann den Smoking an und dann tanzte der da so rum und sang. Und das haben wir uns dann angeguckt, haben gedacht, ja, super.
Genau. Ja, 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 genau.
Sowas muss man eigentlich wieder machen.
Ja, es wurde ja immer wieder mal versucht, das wieder aufleben zu lassen, aber irgendwie funktioniert es nicht. Ja,
man hat eher das Gefühl heute, es wäre eine Parodie, oder? Wenn man es sehen würde.
Ja, ja, wahrscheinlich. Ja,
das war ja ernst gemeint.
Aber ja, total, total, total.
Absolut. Bist du denn, was ist denn da, also wenn du Theater spielst und du wirst ja wahrscheinlich, es wird dir ja um ganz bestimmte Dinge gehen, sodass man nicht sagen kann, was machst du lieber, Theater oder Musicals zum Beispiel. Aber weil wir jetzt schon über Musicals und so ein bisschen im Ansatz gesprochen hatten, ist das, also wenn du abwägen kannst, wenn du zwei Anfragen hast, was würdest du zuerst machen? Würdest du so entscheiden oder sind die Kriterien komplett anders? Hat das Ganze das eher was mit der Rolle zu tun und nicht mit dem Genre sozusagen?
Es hat weniger mit dem Genre zu tun. Es spielen da so viele Faktoren immer eine Rolle. Also wer macht das? Was ist es für eine Rolle? Natürlich auch, wie viel Geld bekommt man? Wo muss man lange Zeit sein? Mit wem spielt man zusammen? Also da spielen natürlich eine ganze Menge von Faktoren eine Rolle. Prinzipiell ist es so, dass ich bin nun mal jetzt im Musical gelandet und liebe das Genre wirklich sehr, sehr, sehr. Aber ich vermisse manchmal das Schauspiel, weil es doch eine andere Arbeitsweise ist. Und ich suche immer danach, beide Arbeitsweisen wirklich zu verbinden. Und ich glaube, das wäre sehr gut. Weil es gibt für beide Genres, sowohl Sprechtheater als auch Musical, es gibt starke Klischees. Musical wird immer als sehr oberflächlich angesehen, als nur nach außen hin, nur Show und so. Und Schauspiel wiederum, das Klischee ist, dass man da irgendwie rauchend in der Ecke sitzt bei den Proben und sich das Hirn verknotet und sehr viel trinkt und dann geht man auf die Bühne und zieht sich aus und schmeißt sich mit Schlamm und so.
Aber ist nicht so?
Naja, beide Klischees sind richtig. Beides, das stimmt tatsächlich. Und der Unterschied. Ich erinnere mich an eine Zeit, da habe ich sehr lange Musical gemacht und das erste Mal wieder Theater gemacht. Und ich habe mich wahnsinnig gefreut darauf, Theater zu machen. Und dann kam ich zu den Proben und war nun vom Musical, denn das ist das Positive am Musical, war ich es gewohnt, dass Punkt 10 sind alle da. Die sind aufgewärmt, die sind umgezogen, die sind da und dann wird geprobt. Sofort. Punkt 10. Und im Schauspiel ist es nun mal tatsächlich so, dass, ja, dann kommt man um kurz vor 10 und dann macht man sich erstmal einen Kaffee und dann setzt man sich hin und dann zieht man sich irgendwo um und dann redet man mal über die Szene und dann probt man so 5 Minuten und dann, wir müssen nochmal darüber reden, komm, lass uns nochmal die Situation klären. Also, und dann wird erstmal wieder 2 Stunden gesprochen. Und dann denke ich immer, ja, aber man muss doch auch ein bisschen dranbleiben und wirklich proben. Also, es wäre schön, wenn etwas von der Disziplin des Musicals, von der Energie des Musicals abfärben könnte aufs Theater. Und es wäre sehr schön, wenn etwas von der Ernsthaftigkeit, von dem wirklichen Durchdringen wollen einer Situation, einer Figur, von dem authentisch sein wollen, abfärbt aufs Musical. Und das gelingt irgendwie nicht. Das ist ganz komisch.
Okay.
Musical bleibt halt oft sehr viel Show und Theater bleibt oft sehr verkopft. Und das ist ein bisschen schade. Also, um es kurz zu machen. Wenn ich Musical mache, würde ich gerne Theater machen. Wenn ich Theater mache, merke ich, dass ich sehr gerne Musical mache. Wie man es macht, ist es verkehrt.
Ja, das hast du schon mal gesagt. Also das hast du schon öfter mal in verschiedenen Sachen, die ich jetzt von dir
gesehen habe. Das kann gut sein, ja.
Hast du öfter mal das schon erwähnt, dass du immer dann eigentlich immer das andere machen willst, wenn du das machst gerade.
Ja, das ist ein bisschen schade, weil man eben erst, aber das ist ja bei vielen Dingen im Leben so und jetzt wird es beinahe ein bisschen philosophisch, erst wenn man Dinge nicht mehr hat, vermisst man sie fürchterlich und weiß sie dann zu wertschätzen.
Ja.
Aber solange ich Gott sei Dank noch hin und her wechseln kann, ich lerne ja auch immer mehr und weiß immer mehr um die Kostbarkeiten der einzelnen Genres und weiß das dann auch zu schätzen.
Haben sich denn die Rollen für dich, die Anfragen der Rollen sozusagen, hat sich das für dich verändert, auch mit dem Alter, sag ich mal? Also dass man so irgendwann so merkt, ups, ich bin jetzt, ja, also ich hatte schon mal, ich weiß noch, ich hatte Helmut Zirl war das, so ein Schauspieler, ein deutscher Schauspieler, der sagte zu mir, klar, ja, ich habe immer den Liebhaber gespielt, aber jetzt spiele ich halt, also die wurden aber immer älter, weißt du, also so ich wurde irgendwann war ich der Großvater, der hatte trotzdem noch was am Laufen, also es war immer so dieses, das hab ich, und irgendwann habe ich gemerkt, ich bin ja gar nicht mehr der Junge, der mit der Tochter, sondern ich bin ja jetzt der Vater, ah okay, und so. Ist das bei dir auch so oder ist das noch nicht so?
Ich meine langsam eine Veränderung zu spüren, und zwar eine positive Veränderung. Die Rollen werden tatsächlich immer ganz langsam interessanter und eckiger, möchte ich sagen. Also ich wurde natürlich viel für den lustigen, freundlichen, fröhlichen jungen Menschen besetzt, und langsam wechselt das so ein bisschen, auch durch das Vertrauen von einigen Regisseuren, die das wohl gemerkt haben und mit denen ich da auch darüber gesprochen habe. Also ich habe jetzt zum Beispiel den Conferencier gespielt in Cabaret in Berlin, und das ist schon eine eher düstere Figur. Das hätte ich vor ein paar Jahren noch nicht gespielt, glaube ich. Da hätte man mich noch nicht besetzt. Ich habe Lackagen voll gespielt, da war ich jetzt eine Drag Queen quasi, auch mit einer großen Emotionalität, und auch das ist etwas, was man mir wahrscheinlich vor ein paar Jahren noch nicht gegeben hätte. Mhm. Also ja, ich spüre das mittlerweile und freue mich total drüber, wirklich.
Ja, okay, das ist gut. Ja.
Also auch, und das klingt jetzt alles so, ich weiß nicht, es hat da auch viel damit zu tun, man will ja immer irgendwie ernst genommen werden, man will ja irgendwie immer respektiert werden. Mhm. Ich möchte das immer, ich merke, dass es ein ganz tiefer Drang in mir ist. Und insofern, jetzt kommen wir wieder zurück zum Anfang des Gesprächs, insofern war diese Comedy-Sache auch ein bisschen ein Problem für mich, weil ich immer das Gefühl hatte, ja, die finden das alles lustig, aber bei meinen Theaterkollegen zum Beispiel ist das natürlich nicht so ernst genommen. Und obwohl ich erfolgreich war und viel Geld verdient habe und einen guten Tisch im Restaurant und sofort beim bekommen habe und sofort beim Arzt dran gekommen bin, weil ich halt irgendwie berühmt war, dachte ich, ja, scheiße, aber so richtig ernst genommen werde ich nicht. Und das gelingt mir natürlich mit diesen Rollen dann ein bisschen mehr, und das macht mich dann doch sehr glücklich, muss ich sagen. Das befriedigt etwas, eine sehr tiefe Sehnsucht in mir, ja.
Ja, das verstehe ich. Also ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht auch eine Typfrage ist. Also dass vielleicht auch Leute sagen, mir reicht definitiv. Das eigentlich, wenn ja, ich definitiv. Beim Arzt irgendwie als Erster drankomme. Weißt du, und solche Sachen.
Natürlich.
Aber ich glaube, so dieses, als Schauspieler wirklich, dieses seriös wahrgenommen zu werden oder auch für seine Rollen und für seine Darstellung eben anerkannt und respektiert zu werden. Ich glaube, dass das ein eigentlich ein Grundbedürfnis ist von einem echten Schauspieler, oder?
Ja, ja. Ja, wobei ich ja sagen muss, dass am liebsten hätte ich es, wenn man auch für jeden Quatsch, den man macht, wenn man ihn irgendwie gut macht, wenn man ihn mit Leidenschaft macht, auch dafür sollte man anerkannt werden. Also es ist ja wirklich überhaupt nichts Verwerfliches, Comedy zu machen oder eine Show zu moderieren oder Musical zu machen, aber das ist halt schwierig. Es gibt da Abstufungen in der Wahrnehmung und Abstufungen im Respekt, ja.
Naja, und dann, man muss ja ein bisschen, wenn man über den Teich schaut, man guckt sich jetzt, sagen wir mal, Schauspieler in Amerika an, die eher Comedy gemacht haben, sagen wir mal, Jim Carrey, wo man sagt, bei Jim Carrey, Gott, der hat dann die Truman Show gemacht, dafür wird er auch anerkannt. Er hat aber auch versucht, weitere ernste Rollen zu spielen, was nicht so funktioniert hat. Er hat dann irgendwann eine Serie gemacht, die ist auch wieder respektiert worden. Das war dann auch, da ging es, ich weiß nicht mehr genau, wie sie hieß, aber sie war auch im Comedy-Bereich angesiedelt. Aber diese Figur hatte einen sehr ernsten Hintergrund, hatte, glaube ich, die Kinder, glaube ich, sind gestorben von dieser Hauptfigur oder irgendwas war das. Und Dafür, es war vor, ist es noch nicht so lange her, und dafür wurde er auch sehr anerkannt. Und dann hat er sich natürlich auch sehr stark zurückgezogen irgendwann. Jetzt macht er ja diese Sonic-Filme und so. Aber dann hat man doch jetzt ist er auch schon 60 oder über 60, wird doch wieder mehr respektiert, vielleicht auch, weil er nicht mehr so viel gemacht hat. Aber das ist eher so ein Paradebeispiel für jemanden, der auch immer so, ja, damit gehadert hat. Auf der einen Seite hat man ihn so gefeiert für diese Comedy-Rollen, die er gespielt hat, aber er wollte eigentlich immer was anderes auch machen. Und das ist ihm nur partiell sozusagen geglückt. Ja,
ja. Ja. Das ist immer eine Schwierigkeit, wobei ich mich um Gottes Willen nicht mit Jim Carrey vergleichen will und kann. Aber selbst bei ihm ist das scheinbar schwierig. Also, ja, aber es ist jetzt auch nicht, um das nochmal klarzustellen, ich hadere jetzt nicht mit meinem Leben und ich bin, was meinen Beruf angeht, nur wahrhaftig nicht unglücklich und verbittert irgendwie und habe das Gefühl, um Gottes Willen, ich werde nie ernst genommen und
Nein, so ist das auch nicht rübergekommen. So ist es auch nicht rübergekommen. Okay, Kidding, okay. Jetzt weiß ich, Kidding heißt die Serie mit Jim Carrey, okay. Wenn das jemand interessiert, ist so eine tragisch-komische Serie, ja. Mehr Tragik als Komik, Kidding. Habe ich nie geschaut, aber viel darüber gelesen und so. Ja, natürlich kann man das nicht übersetzen. Du bist ja auch, man würde trotzdem Jim Carrey als wirklich eher Comedy-Schauspieler, als Komiker wirklich einordnen. Dich natürlich überhaupt nicht. Und ich glaube, ich kann mir auch vorstellen, wenn die Leute zu dir sagen, und das steht, ich glaube, es steht so, ich weiß gar nicht, ob es bei Wikipedia steht, da steht, glaube ich, auch Comedian, aber das ist ja eigentlich ein völlig falscher Ausdruck für dich, ja, für dein Berufsfeld.
Ja, das sind so Zuweisungen, die einem gegeben werden, weil, naja gut, jemand, der Comedy macht, ist Comedian. Ist jetzt auch nicht schlimm. Solange ich noch anderes sein darf, ist das alles gut. Sollen mich die Leute, die mich als Comedian sehen, als Comedian bezeichnen. Das ist schon okay.
Du hast in der Schule des Manitou, in dem Musical hast du auch die Hauptrolle gespielt. Genau. War da zum Beispiel diese Bekanntheit vorher auch wichtig, um diese Rolle zu bekommen, oder hat das damit nichts zu tun gehabt?
Ganz sicher. Also, da darf man sich nicht selber belügen. Also, ganz, ganz sicher. Ich habe damals Tanz der Vampire gemacht. Das war mein erstes großes Musical am Theater des Westens. Und das war so in dieser Zeit, als dieses Musical entwickelt wurde. Und die Menschen, die das gemacht haben, ein Regisseur und ein Autor, der war im Creative Development von der Stage Entertainment, dieser großen Musical-Firma in Deutschland. Die sind dann auf mich zugekommen, weil sie natürlich dachten, hey, der ist Comedian, der hat eine lustige Nase, der sieht ein bisschen aus wie Bully. Fragen wir den doch mal, ob der bereit ist, bei den Workshops dabei zu sein. Also dazu muss man sagen, wenn ein neues Musical entwickelt wird, dann wird das geschrieben, dann wird das ausprobiert in verschiedenen Workshops, was man verbessern kann, dann gibt es Präsentationen. Also es ist eine sehr lange Strecke, bis so ein Musical auf die Bühne kommt. Es wird immer wieder ausprobiert, umgeschrieben, neu ausprobiert. Und ich war von Anfang an dabei und das hat mir sehr großen Spaß gemacht, auch diese Entwicklung mitzuerleben. Aber ich glaube, man wäre nicht auf mich gekommen, wenn ich irgendwo am BE gespielt hätte oder im Gripstheater in Berlin. Man dachte, der ist Comedian, der ist lustig, der ist aus dem Fernsehen. Also
Fragen. Ja, und er kann halt was. Also das muss man ja trotzdem dann sagen. Und natürlich ist dann, die suchen ja natürlich nicht jemanden, die suchen natürlich schon jemanden, der fundiert seinen Job beherrscht. Ne?
Die suchen aus. Also natürlich suchen sie solche Leute, aber ich weiß manchmal nicht, was wichtiger ist. Was vor allem in der ersten Anfrage wichtiger ist, das weiß ich nicht. Und können, das ist ja bei Schauspielern ist das ja so eine schwammige Sache. Was können Schauspieler?
Naja, gut, Schauspielern halt.
Ja, aber es ist so wenig greifbar auf. Naja, aber ist wieder eine andere Sache.
Naja, aber weißt du, also das ist ja auch immer, was man mag und was man nicht mag. Aber wenn man sagt zum Beispiel, also ich liebe zum Beispiel auch, ich gehe nicht so viel ins Theater, muss ich zugeben, aber ich liebe halt Filme und ich liebe auch, wie ich es nenne, Schauspielerkino. Das heißt, da sind dann, oder wie auch ältere Filme, so wie Cassavetes zum Beispiel. Ich bin großer John Cassavetes-Fan und wenn ich irgendwie Jenna Rollins oder so sehe, in irgendeiner Rolle, und sie spielt einfach nur und das ist, es geht um die Beziehung von den beiden oder was auch immer. So, dann, mich fasziniert das total. Und ich bin fasziniert davon, wie jemand das schaffen kann, eine Art Realität abzubilden. Und, aber es trotzdem spielt, aber ich merke nicht mehr, dass das eigentlich spielt. Und es verschwimmt ja auch. Es verschwimmt wirklich, glaube ich. Diese Menschen manchmal, die so gut sind, die wissen gar nicht mehr genau, ob sie spielen oder ob sie echt sind. Und diese Realität, diese Echtheit, ob sie jetzt gespielt ist oder nicht, das ist ja das, was mich fasziniert. Und ich glaube, das kommt im Theater, bist du ja noch näher dran. Und deswegen würde ich sagen, also wenn man sagt, natürlich flapsig, die Schauspielern, es ist ja aber viel mehr als das. Es ist ja der Transport und die Umsetzung von auch von Realität. Und ich glaube, das ist im besten Falle etwas, also ist ein Teil von Theater, glaube ich, oder ein Teil von Film. Es gibt noch andere, es gibt Show-Elemente und alles Mögliche, noch Spektakel und so weiter. Aber das ist doch etwas, was stark fasziniert. Und dass jemand, der richtig guter Schauspieler ist, ein richtig guter Schauspieler, der schafft das und der berührt mich ja dann, wie ein Musiker eigentlich.
Ja, ja, das ist das Ziel auf jeden Fall. Das hast du jetzt sehr schön zusammengefasst. Das ist tatsächlich das Ideal, was man als Schauspieler zu erreichen sucht, ja.
Und natürlich, weißt du, dann, wenn wir jetzt sagen über Schuh des Manitou, wir sprechen dann darüber, ich spreche dich ja auch nicht nur, aber vorwiegend mehr auf solche Sachen an, sag nicht, was hast du nochmal in diesem kleinen Theater hinten da irgendwo gemacht? Natürlich könnte man das auch machen, aber erstmal hangelt man sich natürlich über diese bekannten Sachen, weil die Leute natürlich dann die Ohren öffnen und sagen, natürlich. Oh, Moment mal, weißt du so. Natürlich. In der Hoffnung, dass es darüber natürlich eine Brücke gibt, um noch auf interessantere Dinge zu kommen, die jetzt nicht nur an der Oberfläche so kleben, aber man muss erstmal die Aufmerksamkeit bekommen. Das ist ja immer so das Ding, weißt du?
Absolut, absolut richtig. Das ist auch nicht wirklich verwerflich, so ist es.
Ja. Und ich glaube ja auch, wenn du sowas gespielt hast wie der Schuh des Manitou, ist das dann hilfreich für später? Also ist das dann auch wie, die lesen das in der Vita, den Nächsten sagen, ach, Moment mal, ja? Oder ist das egal?
Nee, das ist schon hilfreich, also gerade im Musical-Bereich. Das Erfolg per se verselbstständigt sich ja oft. Und das habe ich eben damals auch mit den Fernsehsachen gemerkt und auch im Theater ist es so. Also wenn man eine große Rolle spielt, dann kommen aufgrund der Tatsache, dass man eine große Rolle gespielt hat, egal wie man sie gespielt hat, egal wie das Stück war, kommen andere große Rollen auf einen zu. Also irgendwann verselbstständigt sich das und so ist das natürlich auch beim Schuh des Manitou gewesen. Es war eine große Produktion, die zumindest in Musical-Kreisen damals bekannt war. Und man traut einem Menschen, der eine Hauptrolle in einer Welturaufführung, so wurde es damals betitelt, gespielt hat, natürlich eher eine andere Hauptrolle zu, als jemandem, der vielleicht genauso gut ist, der aber in der gleichen Produktion eine kleinere Rolle gespielt hat. Also ja, natürlich ist das hilfreich.
Ja, na klar. Wie ist denn die Szene, aus deiner Einschätzung her, wie ist denn das Theater Musical in Deutschland generell aufgestellt? Das ist jetzt eine sehr große Frage, aber im Sinne von... Du hast ja auch eine Erfahrung mit den ganzen Theaterhäusern in Deutschland, sage ich mal. Wir haben, weißt du, ich bin hier in einer kleinen Stadt in Darmstadt. Wir haben hier auch ein Staatstheater.
Ja.
Und dieses Staatstheater, da sind aber, würde ich jetzt mal sagen, die Zuschauer so ab 55 plus, wenn man Glück hat, noch älter. Und das bleibt auch so. Und das Theater ist bis jetzt, also ich kenne so ein paar, ich habe ein paar Insider-Kenntnisse, da wird auch nicht so viel dafür gemacht, dass es sich irgendwie ändert. Aber ich habe natürlich keinen so richtig, also ich kenne andere Theaterhäuser auch so, oder Leute, die da arbeiten und so kenne ich so ein paar Sachen, da gibt es auch wirklich tolle Sachen und so. Aber ich habe nicht so ein, du hast natürlich eine andere Erfahrung, sage ich mal. Wie ist denn das deiner Einschätzung nach? Wird da viel für getan, auch junge Leute zu erreichen? Fühlt sich das alles frisch und expandierend an? Und da ist viel Energie? Oder wie empfindest du das?
Ich glaube, das ist sehr unterschiedlich. Es gibt schon extrem viele Häuser, die natürlich auch aus der Notwendigkeit heraus versuchen, junges Publikum ranzuholen, sich als Theaterpublikum zu erziehen, und machen das mit sehr vielen Aktionen, mit ungewöhnlichen Spielstätten, mit modernen Stücken und so. Dann gibt es Häuser, um Gottes Willen, ich kenne Darmstadt nicht, aber ich kann mir das gut vorstellen. Es gibt Häuser, die ungefähr so arbeiten, wie du das beschreibst, die leider ein bisschen im Stillstand angekommen sind und wo ja. nicht wirklich etwas passiert. In den Köpfen passiert das, sie wollen sich verändern, aber sie schaffen es nicht. Dann gibt es eben die Theater, die sehr viel machen, aber auch da gibt es Häuser, die das aus einer zu großen Verzweiflung heraus machen und sich da verzetteln, glaube ich. Die besonders modern sein wollen, aber das ist dann schon wieder... Das wirkt dann albern. Und dann gibt es aber Häuser, die brauchen aber auch das entsprechende Publikum. Die machen das sehr gut. Und die, also in Berlin zum Beispiel, die Schaubühne oder auch das BE durchaus, die haben ja ein großes, junges Publikum. Da kommen wirklich junge Leute hin und sind begeistert von den Sachen, die da laufen. In Wien auch, das Volkstheater, das dortige, das hat jetzt keine große Auslastung, aber hat es schon geschafft, eine ganz neue Zielgruppe anzusprechen. Auch die Volksoper macht tolles Theater in Wien und Musiktheater und schafft es nach und nach, eine immer jüngere Zuschauerschicht sich zu erschließen. Also es ist völlig unterschiedlich. Man muss da, glaube ich, aufpassen als Theatermacher. Es ist aber auch sehr, sehr schwierig, weil die Konkurrenz durch die neuen Medien, die ist so unfassbar groß. Und ohne es zu wollen, wird natürlich auch die Aufmerksamkeitsspanne jedes Einzelnen wird immer kürzer, weil man natürlich an diesen anderthalb Minuten Clips auf Instagram hängt oder auf TikTok, und so erziehen wir uns selber zu einer immer kürzeren Aufmerksamkeitsspanne, die schwierig ist fürs Theater. Das ist nicht hinzukriegen, und dem hinterherzulaufen, indem man irgendwelche kurzen Theaterclips macht oder das besonders schnelle Schnitte versucht einzubauen in Theaterstücke, ist wahrscheinlich der falsche Weg. Aber eine Lösung, eine wirkliche Universallösung, hätte ich jetzt als Intendant und Regisseur auch nicht. Man muss versuchen, die Themen zu finden, die junge Menschen ansprechen, und eine Art und Weise zu finden, die junge Menschen anspricht. Und wahrscheinlich, vielleicht geht das tatsächlich nur über diese Wahrhaftigkeit, die du eben auch beschrieben hast, die dich im Film so fasziniert. Wenn man merkt, im Theater, da ist etwas, das geschieht im Moment, und das ist wahrhaftig, obwohl es gespielt wird, obwohl man weiß, diese Schauspieler standen gestern in derselben Rolle auf der Bühne und werden morgen genau dasselbe spielen. Und trotzdem geschieht da plötzlich etwas Wahrhaftiges, was einem etwas zeigt über menschliches Zusammenleben, über andere Gedankengänge, was einen auf eine Art und Weise berührt, die man gar nicht so wirklich fassen kann. Ich glaube, dann hat Theater eine Chance. Das hat weniger zu tun mit Schrillheit und Buntheit und Tabubrüchen. Das kann spannend sein, ja, aber das Wichtige ist, glaube ich, die Wahrhaftigkeit, darauf muss man sich konzentrieren.
Ja, ich denke, man wird wahrscheinlich wirklich dann trotzdem diese Buntheit, Schrillheit und die Tabubrüche brauchen, um die Leute dann wahrscheinlich hinzubewegen.
Natürlich, ja. Auch um sie zu interessieren, aber das alleine wird nicht reichen. Das reicht, um Menschen einmal in ein Theaterstück zu bringen, aber sie wirklich zu begeistern für diese Genre, yeah. Zu sagen, ja, das ist etwas ganz anderes als was ich sonst bekommen kann. Sowas sehe ich nicht im Internet, sowas sehe ich nicht im Kino. Das passiert im Moment. Dafür bedarf es dann natürlich einer Wahrhaftigkeit, auf die man sich konzentrieren muss.
Ja, weil du ja auch, das darf man ja nicht vergessen, es gibt ja also aus meiner Beobachtung heraus natürlich auch im Internet, sag ich mal, oder im Influencer-Bereich und in den ganzen, ja, alles Mögliche. Also da ist es ja auch so, muss man sagen, gibt viele, die tanzen in ihren Videos und dann sind sie als Bezeichnung Schauspieler, ja, oder Schauspielerinnen, ja, oder so. Ja, ja. So ist das halt. Aber diese Authentizität, die beobachte ich im Internet, das ist auch so ein Trend, dass man sagt, ja, Grüße gehen raus und ich bin ganz dicht bei dir und es ist ganz toll und ding und das und ich habe das Gefühl manchmal, dass das für was Authentisches gehalten wird, weil es Leute gibt, die denken, oh, der ist voll echt und voll herzlich und voll lieb. Aber das ist keine Wahrhaftigkeit und das ist auch gar nicht authentisch. Spoiler.
Ganz genau, ja, ganz
so,
genau.
So, aber es ist so ein Trend, dass man das einfach, ich wünsche nochmal jemanden was, damit ich dastehe, als wäre ich voll der coolste Bro auf der Welt. Und das ist aber nicht die Wahrhaftigkeit, die findet man da vielleicht auch mal, aber nicht so oft. Was sage ich jetzt mal?
Ganz,
so behaupte ich jetzt,
ja,
mal.
Ja, so sehe ich das auch.
Und das ist halt etwas, was man aber in einer anderen, wenn man jetzt das vielleicht ein Influencer-Video auch als Kunstform bezeichnen würde, als moderne Kunstform, dann würde man sagen, die Kunstform findet man zum Beispiel in dem Theater eher wieder und es bietet das eher. Es hat einen ganz anderen Ursprung, es hat eine ganz andere Geschichte, diese Kunst und diese Tradition davon. Und da kann ich es finden oder ich kann es im Film finden oder wo auch immer. Aber ich kann es eigentlich in dem, an was ich gewöhnt bin, was ich jeden Tag sehe, da denke ich zwar, die tun zwar so, als wäre das da so, aber das ist da gar nicht. Weißt du? So.
Genau, genau. Das ist, ja. Ich habe immer Angst, dass das eben immer mehr für Wahrhaftigkeit gehalten wird, ja, und dass die eigentliche Wahrhaftigkeit, was ja auch so ein großes Wort ist, aber dass die dann eigentlich ausstirbt in irgendeiner Form. Das,
ja,
so ein bisschen. Will ich nicht, davor habe ich Angst.
Weil wir sind dann halt oberflächlich alle ganz nett zueinander.
Ja, ja, natürlich.
Und so, aber eigentlich auch nicht. Also, weil es uns, ja, so, und dann ist jeder, wird dann einsamer und einsamer, weil man auch durch die Wahrhaftigkeit ja Nähe bilden kann und so weiter und so fort.
Ja,
also,
ja.
So, ja. Deswegen, ja, ist es ja ganz, ganz wichtig, auch für das Theater. Ich frage mich das auch beim Theater so. Ich meine, ich habe nicht so eine große Erfahrung, aber denke dann immer so, ja, das ist, vielleicht ist es auch ein, also vielleicht sagt man auch, vielleicht, das Theater wurde, glaube ich, schon oft tot gesagt, ja, und es ist immer noch da.
Gott sei Dank, ja. Und
es bietet ja vielleicht auch so eine Art Entschleunigung. Also, ich glaube, dass auch, also ich kenne auch viele junge Leute durch den Job oder ich habe ja auch selbst eine Tochter und so, die dann einfach, die gehen dann wieder zurück zu der Zeit. Also sie sagen dann wieder, meine Tochter sagt mir letztes Jahr, ich will so eine Digitalkamera aus den 90ern, weil die einfach, die gibt so einen gewissen Look. Das ist einfach, ja, was ich will. Ich will nicht dieses mit dem Handy. Ich will auch keine, ja, Filter, ja, drauf machen. Ich,
ja,
will,
ja,
das, ich will, dass das echt aus. Also dass das ein, wie ihr früher fotografiert habt. Ja, so.
Ja.
Und das ist dann so ein Bedürfnis und ich kann mir vorstellen, dass es auch immer wieder solche Zeiten gibt bei Theater und Musical und so, wo wieder eine Generation kommt, die sagt, ja, warum nicht?
Darauf hoffe ich immer wieder, ja. Und noch gibt es ja genügend Menschen, die sich das anschauen.
Absolut, absolut. Aber ich muss noch mal
ganz, aber,
also, ja? Ja, Entschuldigung?
Nein, ich wollte noch mal sagen, es ist natürlich auch ich hab nicht jeden Abend Lust, ins Theater zu gehen. Und manchmal sitze ich im Theater und denke, boah, das ist jetzt aber, mich da 2,5 Stunden hinzusetzen, das ist auch anstrengend. Nee. Also das ist schon auch mühsam. es ist nicht so einfach zu konsumieren, wie halt ein Film oder gar irgendwelche Insta-Reels.
Ja, oder wenn es halt Oper oder Operette, und du brauchst ja auch so ein Vorwissen. Also du musst ja auch erstmal,
ja,
wissen,
leider,
was geht's da,
ja,
eigentlich.
Ja, ist total, so, das stimmt, ja, ja.
Es ist schon
mühsam.
Ja, ja, du musst was für tun.
Ja, genau.
Aber ich will noch mal fragen, im Gegensatz dazu, die Musical-Szene, wie ist die in Deutschland, deiner Meinung nach? Ist das auch, also, weil das hat ja mehr diese Show-Elemente, würde man sagen, oder? Also so dieses Spektakel mehr, oder?
Ja, und das passt ja auch ein bisschen zu der heutigen Zeit. Die Musical-Landschaft ist in erster Linie natürlich geprägt von den großen Musicals, die viel Geld machen und die perfekt produziert sind. Ganz langsam, ganz, 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 ganz langsam gibt es Experimente im Musical. Und ich halte die für extrem wichtig. Es kommen andere Stoffe in im angloamerikanischen Bereich ist das schon länger so. Es gibt schwierigere Stoffe, die gemacht werden, die auch immer mehr Anhänger finden, auch im bei den Musical-Fans. Und ich glaube, das könnte spannend sein, weil das eben auch dann die Verbindung ist zwischen, was ich vorhin sagte, zwischen Theater und Musical. Weil diese Stücke gar nicht auskommen, ohne dass man sich intensiv beschäftigt mit den Figuren und mit dem, was da passiert. Und diese Stücke kommen gar nicht aus, ohne dass man mal die Klischees verlässt. Mhm. Und ich hoffe, dass diese Art und Weise, Musicals zu betrachten und auch zu erarbeiten, auch Einfluss hat auf die großen Musicals. Denn ich finde Shows wie Cats oder wie Die Eiskönigin oder was weiß ich, die finde ich toll an sich. Da ist tolle Musik, da kann man viel gucken, da wird viel gemacht. Aber wenn man da noch so ein bisschen mehr gucken würde, was ist denn die reale Situation? Was passiert denn da wirklich? Also wie fühlt sich Elsa ihrer Schwester gegenüber? Und nicht nur immer wieder irgendwelche Klischees reproduziert, weil man meint, naja, das will das Publikum ja sowieso sehen. Dann, das finde ich doof, weil das, man kann das Publikum auch nicht nur erziehen, sondern vor allem überraschen. Und ich finde, man sollte es viel öfter überraschen. Und das ist die große Chance da fürs Musical, sich weiterzuentwickeln. Eben durch diese neuen Stoffe, die nach und nach kommen, kleinere Musicals, mit denen natürlich im Moment noch nicht viel Geld zu machen ist. Aber vielleicht kommt das ja irgendwann. Und diese großen Musicals werden natürlich auch gehen deswegen auf Nummer sicher, weil damit Geld gemacht werden muss. Viel, viel Geld. Und es wird viel, viel Geld gemacht. Und deswegen wird da weniger experimentiert. Es wird mal experimentiert in der Darstellungsweise, in der Bühnentechnik. Da gibt es irgendwelche neuen Special Effects und so, die atemberaubend sind. Aber in der Spielweise wird noch nicht so experimentiert, weil man Angst hat, weil es ein großes Risiko ist. Aber ich glaube, nach und nach könnte man da was machen. Und dann.
Also charakteristisch ein bisschen dramatischer, vielleicht ein bisschen auch.
Dramatischer, auch da wieder mehr an Wahrhaftigkeit arbeiten. Es hindert keinen Menschen daran. Auch eine Elsa ist ja aus der Eiskönigin. Das ist ja eine echte Figur. Das ist ja ein echter Mensch mit echten Gefühlen und Zielen, und wenn man das mehr sehen würde auf der Bühne, wenn man und das würde ja nichts nehmen an der Show. Die Show wäre ja dieselbe. Es wäre dasselbe Spektakel, und trotzdem wäre es noch mal mehr unterfüttert. Und das ist, glaube ich, die ganz große Chance. Und dann, und sowas sieht man, das ist jetzt auch wieder so ein Klischee, was man immer wieder bedient. In Amerika sieht man das ja, da geht das ja. Aber es ist tatsächlich so. In Amerika geht es. Da sind die Figuren ganz anders unterfüttert, und die Show ist trotzdem dieselbe große. Und es hat aber nochmal eine so unfassbar andere Wirkung aufs Publikum, die hier leider oft ausbleibt. Und das finde ich schade. Aber wie gesagt, ich habe das Gefühl, dass ganz, ganz langsam daran gearbeitet wird.
Ja, also wobei ich jetzt sagen würde, wahrscheinlich Elsa, also die Eiskönigin mit Disney und so weiter, in Amerika ist das wahrscheinlich auch nicht viel anders, oder? Also ich glaube,
auch
Disney macht es anders in Amerika.
Es liegt schon daran, dass, gut, die Schauspieler arbeiten da auch ein bisschen anders. Die Schauspieler sehen sich im angloamerikanischen Bereich mehr als selbstständige Dienstleister. Das heißt, sie bieten etwas an, sie sind ihr eigenes Kunstwerk, und das wird dann eingearbeitet in die Inszenierungen. Natürlich im Dialog mit dem Regisseur. In Deutschland ist es oft so, dass man den Regisseur tatsächlich als Führer sieht, und der sagt einem nun, du musst das machen, du musst von da nach da gehen und das so und so sagen. Also ein bisschen mehr Eigenverantwortung der Darsteller wäre da, glaube ich, auch wichtig. Okay. Eine größere Emanzipation. nicht, dass man den Regisseur in Frage stellt. Es muss jemanden geben, der das alles koordiniert. Aber man sollte vertrauen auf die eigene Kreativität. Weil man hat selber auch etwas einzubringen in eine Inszenierung. Und das sollte man tun. Mit Mut und Kraft und Energie und Freude. Und aus diesem Zusammenspiel zwischen Regisseur und den einzelnen Darstellern ergibt sich dann halt eine Inszenierung. Und eher weniger dadurch, dass ein Regisseur sagt, was jemand zu machen hat. Und das ist eben in Amerika ein bisschen anders, tatsächlich auch bei Disney.
Okay.
Aber, das muss ich nicht. Aber es ist auch so, das ist auch ein bisschen nerdig alles, ja. Ist natürlich auch so, diese Disney-Produktionen, die einmal irgendwo fertiggestellt worden sind, eben auch durch die Zusammenarbeit von Schauspielern und Regisseuren, die müssen dann natürlich genauso kopiert in der ganzen Welt stattfinden. Und das ist ein bisschen schwierig. Da wird jetzt weniger darauf Rücksicht genommen, was ist das jetzt für ein Individuum als Schauspieler, sondern da wird dann erstmal gesagt, ja, in der Uraufführung hat der das so und so gemacht und hat das so und so gesagt und steht dann auf Position 3 und hebt in Takt 24 den rechten Arm. Und das musst du jetzt auch machen. Und sich da frei zu spielen, ist extrem schwierig, geht aber und ist extrem wichtig. Mhm. Aber es ist schwieriger, also gerade wenn wir jetzt über Disney sprechen. Mhm. Es ist wirklich sehr schwierig, aber es geht. Es geht, aber es kostet sehr viel Kraft, sehr viel Mut auf allen Seiten.
Hast du denn schon mal auch inszeniert?
Nee.
Das hast du nicht. Nee. Würde dich das reizen?
Ja, einerseits wahnsinnig. Es würde mich wahnsinnig reizen. Auf der anderen Seite weiß ich, dass ich, das habe ich immer wieder gesagt, ich traue mir nicht die Gesamtverantwortung für eine Inszenierung zu. Weil was ich gerne machen würde und glaube ich auch könnte, wäre Dialogszenen zu arbeiten. Situationen zu arbeiten auf der Bühne. Aber man muss eben sagen, eine Inszenierung ist viel mehr. Eine Inszenierung ist erstmal eine große Interpretation des Stückes. Es ist ein Zusammenspiel aus Kostüm und Licht und man musste einen großen Überblick haben. Und ich weiß nicht, ob ich den hätte. Ich müsste erstmal klein anfangen. Ich müsste vielleicht einfach erstmal ein Zwei-Personen-Stück machen, ein Theaterstück und mich dann hocharbeiten. Andere Regisseure machen das auch nicht anders. Also insofern nützt es nichts, wenn ich sage, ja, ich würde es gerne tun. Ich muss es einfach mal machen. Ich mache das jetzt
demnächst. Das ist bestimmt auch spannend.
Es ist, glaube ich, total spannend, ja.
Ja, kann ich mir vorstellen. Wo kann man dich denn jetzt sehen im neuen Jahr? Gibt es da irgendwas, wo man sagt, aktuell, da bist du da?
Also aktuell bin ich in Bonn an der Oper und spiele da Hairspray. Das geht noch, das sind einzelne Vorstellungen bis, ich glaube, März oder Anfang April oder sowas. Mhm. Dann fangen auch schon die Proben an für Magdeburg. Da werde ich in der Addams Family sein, da gibt es das große Sommer Open Air auf dem Domplatz in Magdeburg, das ist eine irrsinnige Bühne, ganz toll, also da kann ich wirklich nur jedem empfehlen zu kommen. Und zwischendurch verbringe ich meine Zeit mit Lesungen, ich mache jetzt ein Hörspiel und
Wen spielst du in der Addams Family?
Onkel Fester.
Ach echt? Ja. Echt, du spielst Onkel Fester, das ist ja super.
Ja. Ich bin Onkel Fester. Hätte ich mich jetzt auch erstmal nicht gesehen, aber es ist super schön. Das ist eine super schöne Rolle.
Das ist ja lustig. Ja, super. Ja. Das ist ja witzig. Okay, alles klar. Aber ja, aber gut. Das heißt, du hast also auch immer einen vollen Terminkalender, ja?
Ja, also. Nein, nicht immer. Das stimmt nicht. Das müsste ich jetzt sagen, um mich irgendwie gut zu verkaufen, aber das stimmt überhaupt nicht. Nein. Ich habe ein sehr angenehmes Leben, weil ich Gott sei Dank Produktionen habe, die ganz gut bezahlt werden. Und auch wenn ich dann Leerlauf habe, muss ich mir keine Sorgen machen. Aber es gibt Kollegen, die arbeiten sehr, 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 sehr viel mehr als ich. Sehr viel mehr. Aber ich lebe auch ganz gerne, muss ich sagen, und koche dann und bin in Göttingen bei meiner Mutter und verreise und also nein, Es gibt Zeiten, da ist mein Terminkalender relativ voll, aber selbst in diesen Zeiten gibt es Kollegen wie Bettina Mönch zum Beispiel, eine gute Freundin, also die Musical-Fans unter deinen Hörern werden das wissen. Bettina zum Beispiel, die hat kaum zwei Tage, an denen sie nicht spielt. Also das, da geht weitaus mehr, aber ich bin ganz zufrieden, so wie es bei mir läuft, ja.
Ja, ja, so kommst du ja auch rüber. Das habe ich dir auch am Anfang gesagt, alles so unkompliziert. Ich habe dich auch so angefragt, du hast gesagt, ja, ja. Und dann habe ich gesagt, ja, dann und dann. Du so, ja, ja. Und dann hast du hier gesessen und das, dein Ton lief schon und Kopfhörer und alles. Und so einfach, ja. Wenn es doch immer so einfach wäre.
Ja, ja. Manchmal vielleicht auch ein bisschen langweilig.
Ja, auch ein bisschen langweilig. Aber ja.
auf der anderen Seite Es gibt, glaube ich, auch Kollegen und Regisseure, die sagen, dass ich sehr kompliziert bin. Und ich kann zwischendurch auch sehr kompliziert sein. Das weiß ich von mir.
Ja. Aber das warst du heute nicht, das muss ich sagen.
Gott sei Dank.
Es war sehr angenehm, mit dir zu sprechen und sehr interessant. Es hat mich sehr gefreut. Ja. Und
gleichfalls. Es ist ein schöner Podcast, den du da hast. Ich habe mir jetzt ein paar Folgen angehört. Und das ist immer ein sehr schönes, ruhiges Gespräch zwischen zwei Menschen. Das mag ich sehr.
Vielen Dank, vielen, vielen Dank. Ja, dann lieber Matthias, ich wünsche dir alles Gute erstmal und auch eine schöne Zeit jetzt hier zu Hause in deinem Kinderzimmer.
Ja, genau.
Also, bleib noch dran, aber lieber Matthias, alles, alles Gute und ja, vielleicht bis zum nächsten Mal oder ich schaue mir mal ein Stück von dir an, das wäre doch auch mal was.
Sehr gerne, sag so Bescheid, komm vorbei, ich würde mich freuen.
Ja, okay. Mach's gut, bye bye.
Ciao, tschüss.
Ciao, ciao.